Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallihallo, hier bin ich wieder, euer Christoph mit eurem Podcast Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Es ist heute Freitag, der 10.07.2026. Wir haben jetzt 14.23 Uhr. Draußen ist bestes Trainings- und Wettkampfwetter. Und auch das wird heute das Hauptthema sein. Ich möchte euch ja erst ein kurzes Update persönlich über meine letzten Rennen geben, wie es hier auch weitergeht. Dann kann ich leider nicht umhin einen kleinen Abstecher in die aktuelle Gesundheitspolitik machen. Heute ist, vielleicht wisst ihr es noch nicht so richtig und habt es gar nicht richtig auf dem Schirm, aber für mich und ich glaube auch für die Bundesrepublik Deutschland einer der dunkelsten Tage der letzten Jahrzehnte. Mit welcher Konsequenz, das werdet ihr hören. Aber ich sag Kopf hoch, irgendwie wird es schon weitergehen. Und nach diesem Podcast, werde ich mich auch zum letzten Mal zu diesem Thema äußern. Ich habe mich hier politisch versucht, ein bisschen einzubringen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, eigentlich bringt die ganze Chose gar nichts. Danach kommen wir zum Hauptthema und da geht es ganz brandaktuell, einen kleinen Themenwechsel. Eigentlich wollte ich ja heute über die Wechseljahre des Mannes sprechen. Keine Angst, das ist zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, weil es einfach ein super spannendes Thema ist. Heute geht es um das Thema Wettkämpfe in der Hitze. Es haben ja einige Rennen wurden abgesagt. Die Nachrichten überschlagen sich mit Wetterwarnungen. Hitze-Dome, der droht auch die nächsten Tage wieder aus der Schweiz, aus Frankreich heraus. Komischerweise kann ich mich da gar nicht erinnern, dass in meiner Kindheit da so groß drüber berichtet wurde. Aber auch das wird Thema nachher sein. Wie können wir das einordnen? Welche Konsequenz hat es für uns als Sportler im Leistungs- und auch im Freizeitsportbereich? Ja, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Allgemeinmediziner, Facharzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin. Habe meine Praxis hier in dem schönen Satteldorf, wobei Satteldorf immer größer wird. Ich denke, dass wir bald Sattelstadt heißen. Wir liegen hier im schönen Hohenlohe. Mein Schwerpunkt ist die Sportmedizin. Ich selbst bin aktiver Triathlet, habe rund 30 Ironman in den Beinen. Dreimal Hawaii, dies Jahr das vierte Mal in Planung. Habe den Patagonman gefinisht. Ja, meine Doktorarbeit im Bereich der Laktatdiagnostik gemacht. Und ja, Sportmedizin ist einfach so mein Thema. Seit rund 3 bis 4 Jahren beschäftigen uns wir hier in diesem Podcast mit sportmedizinischen und gesundheitstechnischen Themen. Und ich empfehle euch einfach mal in ein paar ältere Ausgaben reinzugucken. Eigentlich haben wir für Leute, die sportinteressiert sind und wettkampforientiert sind, bisher, ich denke, alle wichtigen Themen einmal abgeklappert und versuchen immer brandaktuell zu sein. Natürlich ist so ein Podcast, er ist übrigens ein Live-Podcast, da ist jedes Räuspern, jedes Stuhlrutschen, jedes Katzenmiauen draußen ungeschnitten drin. Ich versuche einmal auf der wissenschaftlichen Basis euch da die neuen Updates zu geben, sodass auch durchaus sein kann, dass ihr einige Dinge hört, die ihr, wo ihr sagt, vor 3 Jahren, da habe ich so ganz anders erzählt. Ja, die Wissenschaft wandelt sich immer. Und zum anderen ist natürlich das, was ich euch erzähle, auch wie immer natürlich gewissermaßen subjektiv. Das, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe. Ich blicke jetzt auf rund, muss ich fast mal rechnen, ziemlich genau 41 Jahre Triathlon zurück. Habe also die ganze Entwicklung durchgemacht, vom nackten Hintern der Wechselzone jetzt bis zur neuen Weltbestzeit, die in Rot aufgestellt wurde. Da waren wir übrigens als Zuschauer dabei. Phänomenal, Wahnsinn. Das ist ein ganz anderer Sport geworden. Voll professionell. Wir waren am Kredinger Berg, haben Blumfeld, Sam Laidlow in den Berg reinfahren sehen, mit einer so konzentrierten Geschwindigkeit, Leistung, dass ja von Weitem schon signifikant der Unterschied auch zum Amateurathleten zu sehen ist. Wahnsinn, Naja gut, wenn man denkt, dass die in 46er Schnitt gefahren sind. Es wurde eine neue Radbestzeit aufgestellt. Wobei man sagen muss, der Kurs in Rot ist wirklich ein schneller Kurs, aber es ist kein einfacher Kurs. Er ist dadurch charakterisiert, dass wir viele kurze Anstiege und lange Abfahrten haben. Dadurch relativ schnell. Dies Jahr war im Vergleich zum letzten Jahr der Wind relativ ungünstig, sodass die Athleten auf den letzten 20, 30 Kilometern doch deutlichen Gegenwind gehabt haben. Und eigentlich war die Strecke dies Jahr deutlich langsamer und trotzdem ist ein neuer Rekord aufgestellt worden. Also da einfach mal Hut ab. Ja, Update zu meinen Wettkämpfen. Ich bin jetzt bei 3 lokalen Wettkämpfen gestartet, war jedes Mal auf dem ersten Alterskassenplatz, habe dort jetzt also ein paar Punkte gesichert für die Quali für nächstes Jahr, für die WM in Hamburg, hatte ich schon erzählt, wo wir eine tolle Staffel zusammengestellt haben. Und Gruß hier an alle meine Staffelmitglieder, die auch diesen Podcast hören. Und ich denke, dass wir nächstes Jahr da einen rocken werden in Hamburg. Ich freue mich jetzt schon drauf, auf jeden Fall. Mein Training selbst läuft eigentlich ganz gut. Die Woche war ich so ein bisschen platt. Übrigens auch eine ganz interessante Geschichte. So, ich habe die letzten 2-3 Wochen immer gedacht, boah, ich bin so extrem müde. Dann dachte ich schon, naja, vielleicht bist du übertrainiert oder gesundheitlich. Ich habe schon so scherzhaft gesagt, vielleicht bin ich komplett von oben bis unten verkrebst. Hab dann letzte Woche mal Blut abnehmen lassen, war alles soweit gut. Interessanterweise, Vitamin-D-Spiegel war unter dem Normbereich. Ich habe einen 12er Vitamin-D-Spiegel gehabt, obwohl ich wirklich ausgewogen esse, Eier esse, Fisch, alles was ja, Vitamin-D, Gemüse, alles mögliche, gute Öle und bin definitiv richtig viel an der Sonne und trotzdem niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Dachte, naja, obwohl dieser Vitamin-D-Spiegel dafür jetzt ursächlich ist, dass ich da so extrem schlapp bin. Dazu kam, dass meine Muskulatur, die Oberschenkelmuskulatur, extrem hart gewesen ist. Also mit der Faszienrolle konnte ich es kaum berühren, ohne dass ich da fast vor Schmerz aufgeschrien bin. Es war so extrem, dass ich das bei den Wettkämpfen wirklich auch gemerkt habe und dachte, naja gut, das kommt einfach vom intensiven Training. Dann Sonntagabend so langsam ein bisschen Zahnschmerzen bekommen und Montag noch einigermaßen im Schwimmen gewesen, mich aber auch schon nicht gut gefühlt. Abends dann Schüttelfrost entwickelt, hohes Fieber gehabt und extrem starke Zahnschmerzen und schlussendlich stellte sich heraus, dass dort eine Zahnwurzel entzündet war. Die wurde dann aufgebohrt, war witzigerweise gar nicht so schmerzhaft gewesen und Fieber geht jetzt langsam, ist gut, ich bin wieder im Training drin und das wirklich ganz erstaunlich ist, meine Muskulatur ist komplett locker, also und auch diese Müdigkeit, gut, von der Infektion ist noch ein bisschen Müdigkeit da, aber so diese pleiernde Müdigkeit ist einfach weg, was einfach wieder zeigt, dass man im Sport oder wir Sportler unseren Körper so gut kennen, dass wir wirklich merken, hey, da passt was nicht, lang bevor das in Laborwerten irgendwo ausschlägt und ich bin jetzt sehr, sehr zuversichtlich, dass der Müdigkeitsherd da beseitigt ist und das Training jetzt Volldampf losgehen kann. Meine nächste Station ist am 2. August der City Triathlon in Frankfurt. Das ist eine Mitteldistanz. Ich rechne damit, dass da Neoprenverbot ist. Und dann geht's ab nach Nizza, 4 Wochen später zur 73 Halb Ironman Weltmeisterschaft. Hab so ein bisschen Angst, da kommen wir nachher nochmal drauf, ob dieses Rennen überhaupt stattfindet, weil momentan die Franzosen nahezu alle Rennen irgendwo absagen, sobald die Temperatur irgendwie, ich sag mal, über den Gefrierpunkt geht, wird wegen Hitzegefahr abgesagt und ja, bin mal gespannt. Flüge sind gebucht, Unterkunft auch und ja, mal gucken. Und dann auf jeden Fall, wo das Rennen wegen Hitze garantiert nicht abgesagt wird, ist dann am 10.10. der Ironman Hawaii. Bis gestern dachte ich noch, ich sei der, in Anführungsstrichen, dienstälteste Athlet am Start. Habe dann mal so rumrecherchiert. Ich dachte tatsächlich, weil ich war 93 das erste Mal am Start und dachte, ich finde eigentlich keinen anderen, der 93 am Start war und jetzt wiederum am Start ist. Bin aber gestern von einem alten Kumpel angeschrieben worden, dem ich damals 93 mit einer Fußverletzung geholfen habe. Und der ist wiederum auch am Start, also der Uli Haupt, viele Grüße, falls du das hier hörst, an dich. Und er hat mich angeschrieben, also der Uli Haupt, auch Arzt, Unfallchirurg, macht jetzt seinen 35. Ironman und hat auch ist auch in der Lage, das Spagat Beruf, Familie, Sport in guter Weise umzusetzen. Ich glaube, der war jetzt 6 oder 7 Mal auf Hawaii gewesen. Also auch einer der ganz dienstältesten, aber komplett beeindruckte, hat mich der Alexander Lang, der meinem Kennestach hier aus der Rother Gegend kommt, der ist sage und schreibe bei seinem 26. Hawaii-Start dieses Jahr am Start und sein erster Start war 91 gewesen. Also der ist wahrscheinlich dann doch der dienstälteste und 26 Hawaii-Starts, meine Güte, Hut ab. Wenn man bedenkt, dass 2, 3 Rennen ausgefallen sind, ein Rennen in St. George stattgefunden hat, muss man sagen, hat er 3 oder 4 Jahre mal ausgelassen, ist ansonsten jedes Jahr auf Hawaii gestartet. Das heißt, auch jedes Jahr die Hawaii-Quali geholt. Also da wirklich Hut ab, super krass, unglaublich eigentlich auch. Allein wenn ich überlege, was für Reisekosten da bei 36 Starts sind. Ja, ich denke, man kann so rechnen, Pi mal Daumen, 10.000 Euro pro Reise. Mal 26, eine 250.000 Reisekosten. Also da kann man wirklich sagen, dem Sport, Leidenschaft im Sport, sage ich mal, um dem da wirklich so einen Großteil seines Lebens da einzuräumen. Und das ist ja, was ich ganz oft sage im Triathlon. Triathlon kann man nicht machen. Triathlet ist man und es wird oft gesagt, in dem Augenblick, wo ich mich für eine Langdistanz anmelde, vergeht kein Tag über ein Jahr, wo ich nicht mindestens einmal an dieses Rennen denke. Das, da denke ich im Training dran und wenn ich nicht trainiere, denke ich auch dran, mit einem schlechten Gewissen. Also so ein Rennen hat wirklich ein Jahr Vorlauf, auch emotional, und nicht viele fallen oder nicht wenige fallen nach so einem Rennen dann auch so eine Post-Race-Depression, weil plötzlich dann so der Alltag, die Strukturierung des Alltags komplett wegfällt und man muss dann einfach neue Ziele sich setzen und die ja nicht unbedingt im Sportbereich liegen müssen, aber das zeigt halt diese Dimension, die diese Langdistanzrennen einfach auf den Körper einfach hat. Und im Bekanntenkreis fragen dann oftmals welche, sag mal, bist du denn nicht dabei jetzt in Rot oder Frankfurt oder du könntest doch trainingsmäßig mitmachen. Ich glaube, wenn ihr das jetzt gehört habt, was ich da jetzt gesagt habe, dann erübrigt sich die Sache von selbst. Sowas kann man nicht einfach so nebenbei machen und als Trainingszwecken schon mal gar nicht. Das ist einfach nicht denkbar. Das ist einfach zu großer Impact, psychisch und auch körperlich, und als das nebenbei zu machen. Und dann ist auch die Frage, ob es dann auch wirklich Spaß macht, wenn ich dann so trainingsmäßig einen Ironman mache. Das macht ja auch trainingsmethodisch eigentlich absolut null Sinn, muss man ganz ehrlich sagen. So, das ist der Update zu meinen Geschichten. Ja, jetzt kommen wir, eigentlich wollte ich eine Trauermusik einspielen, weil seit 2 Stunden ist im Bundestag das Gesundheitssparpaket durch. Ich hatte eigentlich vor, hier nochmal euch Hörer zu mobilisieren, euren Bundestagsabgeordneten anzuschreiben, dass der vielleicht im Bundestag nochmal seine Meinung überdenkt, aber die Abstimmung ist vor rund 2 Stunden erfolgt und sie ist gar nicht knapp erfolgt. Das Ding ist durch. Einzig noch der Bundesrat muss entscheiden. Aber man hat jetzt den Ländern nochmal 500 Millionen hingeschmissen, damit sie die Tariferhöhung in den Krankenhäusern bezahlen können. Und dann sind die jetzt mehr oder weniger auch ruhig. Und es gibt Signale, dass das auch dadurch gewunken wird. Und damit ist das Sparpaket durch. Ich wundere mich tatsächlich, wäre das in Frankreich passiert, wären Straßenbarrikaden aufgebaut mit brennenden Autos, brennenden Autoreifen. Hier gar nichts, schweigen. Manchmal frage ich mich so, ich habe vorhin beim Radfahren drüber nachgedacht, wann hat das eigentlich angefangen, dass wir in der deutschen Bevölkerung so diese Passivität ans Land legen, auch die Friedensdemos am 1. Mai sind ja extrem wenig geworden, oder die Ostermärsche, sage ich mal, sind, obwohl ja gerade momentan das Kriegsszenario aktueller ist als je zuvor und der Krieg näher ist als je zuvor, aber das ist so eine gewisse Passivität. Und ich dachte, naja, eigentlich hat das ja so vor 4, 5 Jahren angefangen, als wir die, oder 6 Jahre, muss man ja sagen, ist ja schon her, als diese ganze Corona-Geschichte passiert ist. Und ob es daran liegt, weiß ich nicht, aber seitdem ist einfach so eine gewisse Spaltung in der Bevölkerung da. Schwarz-Weiß-Denken, auf der anderen Seite eine gewisse Passivität, Dinge einfach sagen, na ja, so ist es, und sich gar nicht drum zu kümmern. Das kommt mir manchmal vor wie so eine Schafsherde, die da einfach mitgeführt wird, und einige wenige begehren auf, kriegen dann eventuell eins auf den Deckel oder werden gar nicht gehört. Zumindest habe ich den Eindruck gehabt, wir haben hier unsere Landtagsabgeordnete gesprochen, dass diese ganzen Gespräche gar nichts gebracht haben. Ja, was bedeutet das für euch als Patienten? Man kann einmal schon mal eins sagen, die Psychotherapie hat ihre komplette Finanzierungsgrundlage verloren. Dazu sind die Psychotherapeuten nochmal 5% reduziert worden. Das heißt, eigentlich lohnt es sich gar nicht mehr, psychotherapeutische Praxen aufzumachen. Und ich kenne eine gute Bekannte, die stand gerade da kurz davor, eine Praxis aufzumachen. Und wir haben dringenden Bedarf an Psychotherapieplätzen. Und die Tatsache, dass da jetzt eher eingeschränkt wird, wir haben jetzt ja schon ein Jahr Wartezeiten von einem Jahr, ist eine absolute Katastrophe, muss man sagen. Ist einfach ein absolutes Unding. Und sowas von kurz gedacht, weil Krankmeldungen im psychischen Bereich gehen häufig 2, 3, 4, 5 Monate. Und gerade deswegen, einmal weil es lange dauert und weil wirklich keine Therapieplätze vorhanden sind. Und diese Therapieplätze jetzt noch zu reduzieren, ist ja der absolute Hammer. Das bedeutet, dass das ein Schuss nach hinten losgeht. Und auf der anderen Seite soll natürlich gleich am ersten Tag eine Krankmeldung rausgeschickt werden. Was das eine Konsequenz für die Praxen hat, komme ich gleich nochmal drauf. Also unglaublich. Die Budgetierung wird wieder eingeführt. Die war ja noch nie richtig draußen, also wieder für alle. Selbst für die sogenannten Selektivverträge im Haushaltsvertrag soll es eine Patientenobergrenze geben. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, es gibt sowieso schon viel zu wenig Ärzte, viel zu viele Patienten. Und jetzt sollen die wenigen Ärzte, die noch arbeiten, dazu noch bestraft werden, wenn sie mehr Patienten aufnehmen. Was die Konsequenz ist, wir sind ja auch nicht ganz blöd. Ich glaube, viele werden weiterhin schafsmäßig mäh gucken, dass irgendwo weitergeht. Ich habe von Kollegen gehört, die versuchen jetzt, die Abläufe noch zu optimieren, AI einzusetzen, Sprechstundenhilfen zu machen, die mitschreiben, damit eben nicht nur 7,5 Minuten pro Patient zur Verfügung steht, sondern nur noch 3,5 Minuten und damit die Patientenzahl einfach verdoppelt werden kann. Aber das kann ja auch nicht Sinn der ganzen Geschichte sein. Das ist ja wie ein Hamsterrad, weil sich immer schneller dreht. Wir haben beschlossen, wir haben die gesetzliche Pflicht, 25 Stunden Sprechstunde pro Woche anzubieten. Die werden wir auch tun. Alles drüber hinaus wird auf privater Basis erfolgen, beziehungsweise solange die HZVs die Selektivverträge nicht budgetiert sind, können die Patienten im HZV auch noch darüber hinauskommen. Aber alle Kassenpatienten werden nach Ablauf dieser 25 Stunden nicht mehr angenommen und auch nicht mehr behandelt. So sieht's aus. Beschwerden bitte nicht an uns, sondern Beschwerden bitte an den Bundestagsabgeordneten, wobei die jetzt fast zu spät kommt, seit 2 Stunden. Es fallen weitere Leistungen weg, zum Beispiel das Hautscreening soll wegfallen, es sollen bestimmte U-Untersuchungen der Kinder wegfallen. Was auch wegfallen wird, ist das Entgelt, Notfalltermine bereitzuhalten oder dringende Termine beim Facharzt auszumachen. Da gab es immerhin für die Telefonate, die oftmals mehr als eine Viertelstunde in Kauf nehmen, wenn man überhaupt durchkommt. Das wird auch wegfallen, sodass wir wirklich in lebensbedrohlichen Fällen bei uns sehr treuen Patienten werden wir weiterhin versuchen, Termine auszumachen. Ansonsten gebe ich diesen schwarzen Peter an den Patienten zurück. Dann ist halt Wartezeit, die ist ja jetzt schon fast ein Jahr beim Internisten. Dann wird es halt noch ein bisschen länger dauern. Sorry, kann ich auch nichts dafür. Das System ist so. Und wie gesagt, ich habe den Aufschrei der Bevölkerung leider vermisst. Und dann muss halt, wer A sagt, muss auch B sagen, wie es so schön heißt. Und dann werden die entsprechenden Konsequenzen getragen. Ironischerweise wird gleichzeitig, wie gesagt, daran gearbeitet, dass auf dem ersten Tag eine Krankmeldung erforderlich ist, die auch schon mal gar nicht telefonisch vereinbart werden darf. Meine Anweisung vorne ist, ich sage es ganz offen, ja, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber wir werden jetzt erstmal so weitermachen und weil wir das gar nicht stellen können, plötzlich noch weitere Termine abzugeben an banale Erkrankungen, nur um der gesetzlichen Pflicht Genüge zu tun, irgendwelche Krankmeldungen auszustellen. Das ist ja des Wahnsinns eigentlich. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Auf der einen Seite versucht man durch die Budgetierung etc. und durch das Kleinhalten von Praxen möglichst also die Grenzen oben, also die Kosten oben zu deckeln. Und auf der anderen Seite möchte man möglichst viele Patienten in die Praxis reinspülen, die dann nochmal eine Krankmeldung brauchen. Also komplett grotesk. Von meiner Seite aus schwarze Karte, also rote Karte an unsere Regierung. Und damit ist das Thema auch gleich beendet. Also ich kann nur eins sagen, für mich sind diese Parteien, die momentan das verursachen, auf Jahre nicht wählbar. Und das lässt sich auch mit keiner sozialen, mit keinem S im Parteinamen und schon gar nicht mit einem C im Parteinamen rechtfertigen. Apropos C im Parteinamen, christlich, ich vermisse ganz, ganz, ganz extrem den Aufschrei einer moralischen Instanz der beiden Kirchen, der evangelischen, der katholischen. Seht ihr sie? Ich sehe sie nicht. Die sind, glaube ich, mit sich selbst beschäftigt, mit Verwaltungsaufgaben, mit Vergrößerung von Bezirken, von Verkäufen von Immobilien, aber Seelsorge beziehungsweise als moralisches Fähnchen in Talkshows oder in der Politik vermisse ich die Kirchen da komplett. Also auch da rote Karte, total versagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich verstehe ganz viele, die einfach sagen, ich habe da hier die Nase voll und gerade junge Bevölkerung und ich verlasse das Land. Mir persönlich, ich sage es ganz ehrlich, ich bin lange im Beruf drin. Ich habe, mir geht's gut. Wir werden unsere Konsequenz draus ziehen. Und allein aus Eigenschutz habe ich mir vorgenommen, auch wenn es mich komplett aufregt, ihr merkt das, ich kann mich da voll reinsteigern, dass ich aus Eigenschutz dieses Thema jetzt für mich beende. Ich merke auch in den, der Algorithmus in sozialen Medien, der spült mir permanent diese Geschichten halt vor und man merkt richtig, wie es einen ergreift und komplett auszehrt. Also Ende damit. Rote Karte an alle Beteiligten und mal schauen, wie es da schlussendlich weitergeht. Übrigens, das Groteske ist ja, es geht um 17 Milliarden Einsparungen. Ich möchte nur betonen, dass wir eine Steuereinnahmen in diesem Jahr von 990 Milliarden haben. Das ist eine Steigerung von fast 20% gegenüber 2016. Wir hatten noch nie so hohe Steuereinnahmen wie jetzt. Also uns geht's gar nicht so schlecht. Eigentlich von Steuereinnahmen so gut wie noch nie. Die Frage ist halt, wo geht's Geld hin? Und da spiele ich mal Richtung Rüstung. Die Rüstung soll auf 170 Milliarden im nächsten Jahr nach oben geschraubt werden. Das bedeutet, 10% davon ist das Gesundheitssystem. Das heißt, 10% weniger Rüstung, wenn immer noch genug in meinen Augen, würde einfach ausreichen, um die Gesundheitsversorgung genauso weiterlaufen zu lassen wie bisher. So, Punkt aus. Kommen wir zum erfreulichen Thema in Anführungsstrichen, nämlich zu unserem Hauptthema heute und zu unserer Hauptfunktion des Podcastes, Aufklärung bezüglich Wettkämpfen in Hitze. Und was ist denn eure Meinung dazu? Ihr habt es verfolgt. Es wurden im letzten Wochen, als die letzte Hitzewelle gekommen ist, auch neue Rekorde aufgestellt wurden, einige Rennen abgesagt. Ich selbst wurde hier am besagten Samstag, einen Tag vorm Ironman Frankfurt, der dann auch gekürzt wurde. Übrigens wurde Ironman Nizza und Halb Ironman Nizza aufgrund von Hitze, man spricht aber davon, dass auch politische Gründe dahinter gesprochen haben, komplett abgesagt. Hier auf dem Marktplatz angesprochen, hey, was hältst du als Arzt eigentlich davon, dass, wir haben nämlich hier einen Halbmarathon, den Burgberglauf, der abends um 18 Uhr stattfinden sollte, dann aber aufgrund der Hitze von 18 auf 20 Uhr verlegt wurde. Ist es nicht unverantwortlich, da einen Halbmarathon um 20 Uhr zu laufen? Und dann waren die Gesichter sehr erstaunt, als ich gesagt habe, nö, ist alles berechenbar, alles machbar. Aber wieso, warum, weshalb? Da kommen wir jetzt gleich drauf. Also bleibt richtig dran, denn ich denke, das Thema Hitze wird uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch beschäftigen. Übrigens, kleine Anekdote, heute war ein Klimaanlagenanbauer hier und ich habe mir beschlossen, jetzt zumindest im Schlafbereich eine Klimaanlage einzubauen. Das ist für mich schon mal die erste Anpassung auf die künftig wärmer werden Temperaturen draußen. Die Frage ist ja bezüglich Hitze. Erstmal, was macht ein Wettkampf in der Hitze so extrem schwierig? Und warum sind einfach diese Ängste dort? Man muss dazu sagen, wir reden jetzt wirklich von Wettkämpfen in der Hitze, nicht vom Training in der Hitze. Die Bedeutung liegt darin, dass natürlich die Hitze ein externer Belastungsfaktor für den Körper ist. Wir haben eine vermehrte Hautdurchblutung, das heißt, das Blut fehlt dann schlussendlich in der Muskulatur, sogenannter Steel-Effekt. Wir haben dadurch ein erhöhtes Herzminutenvolumen, das Herz schlägt deutlich schneller. Wir kennen es auch vom Fieber, pro Grad ungefähr 10 Schläge mehr. Das heißt, schlussendlich geht auch die Leistung nach unten. Das heißt, ihr könnt im Wettkampf bei Unterhitze auf keinen Fall die Leistung bringen, die ihr unter Optimalbedingungen bringt. Also Wettkampfleistung geht nach unten. Ihr müsst die Wettkampfintensität überdenken und ihr müsst auch überlegen, dass ihr euer Ernährungsregime entsprechend ändert. Also hin mehr zu mehr Flüssigkeit, weniger Energie. Und da ja, empfiehlt es sich, nicht einfach auf den Tag X zu warten und zu sehen, naja, ich mach's mal so nach Gefühl, sondern ihr kennt mich, ich bin Freund der Wissenschaft, die ganze Sache im Vorfeld einfach anzugehen. Aber da kommt es gleich nochmal drauf. Ja, im Vorfeld gab es jetzt, wie gesagt, Absagen. Sind diese gerechtfertigt? Sage ich mal, ganz großes Fragezeichen. Die Gründe, die vorgeschoben wurden, waren einmal Schutz der Athleten. Man kann doch nicht bei 36, 37 Grad einen Ironman machen. Fragezeichen, kann man das? Es war dann die Frage, ob man dadurch, dass zusätzlich Athleten während des Wettkampfes kollabieren, vielleicht das Gesundheitssystem überlastet wird. Da sind wir wieder beim Thema von gerade eben. Ich habe hier speziell in Crailsheim Rückfrage gehalten nach dem Hitzetag und es waren hitzebedingt keine Engpässe zu befürchten. Also hier im Crailsheimer Bereich definitiv nicht. Wie es in der Großstadt aussah, kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Aber ich denke mal an die Corona-Zeit zurück, als auch geklagt wurde, dass die Intensivbetten ausgelastet sind und jetzt im Nachhinein sich an der Enquete-Kommission dargestellt hat, dass wir zu keinem Zeitpunkt an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems gekommen sind. Und wenn damals schon die Grenze nicht erreicht wurde, dann sicherlich von Temperaturen 36, 37 Grad. Und dass das Gesundheitssystem insgesamt am Ende ist, haben wir gerade eben gehört. Aber jetzt zu sagen, wir sagen Sportveranstaltungen ab, damit wir medizinische Ressourcen schonen. Naja, die nächste Sache war, wir wollen die Helfer schützen. Und da muss ich auch sagen, so eine Ironman-Veranstaltung ist ja keine Benefiz-Veranstaltung. Ja. Es wird eine Ironman-Veranstaltung kostet momentan rund 800 bis 1000 Euro Startgeld. Hawaii kostet 1800 US-Dollar. Und dieses Geld ist natürlich Einnahmen für den Veranstalter. Und der Veranstalter hat in meinen Augen damit dafür zu sorgen, dass die Helfer entweder abgewechselt werden oder dementsprechend gekühlt und versorgt werden und das einfach gut aushalten können. Und dann sollte das für die Helfer eigentlich auch kein Problem darstellen, solange halt genug Helfer da sind. Aber wir haben gerade letzte Woche in Rot gesehen, da gab es 7.500 Helfer. Ist halt auch eine Frage, wie ich dann schlussendlich mit den Helfern umgehe. Und wenn ich die Helfer wertschätze und die ganze Region hinter einem Rennen steht, dann ist es auch kein Problem, entsprechend Helfer zu rekrutieren. Wenn ich natürlich eine Veranstaltung habe, die rein profitorientiert ist, dann wird es dann schwierig zu verklickern. Ihr helft umsonst, steht in der Hitze, bringt eure eigenen Getränke mit, während wir 3.000 mal 800 Euro einnehmen, abzüglich der Organisationskosten. Und schwer zu verstehen, sage ich mal insgesamt. Das Dritte, warum eine Absage gekommen ist, es ist einfach zu heiß. Und da muss ich sagen, ist das nicht doch so ein bisschen Panikmache? Ja, wenn man jeder kennt diese unterschiedlichen Wetterkarten. Wetterkarte vor 30 Jahren sah anders aus als heute. Da wurde gesagt, heute hat es 35 Grad, freut euch auf einen schönen Sommertag. Und heute wird gesagt, heute wird es 35 Grad. Bereitet euch auf den Hitzedome vor und bleibt drin. Lauterbach postuliert wieder, es wird wieder massig Hitzetote geben. Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Corona-Panik-Geschichte insgesamt. Und darunter kommt natürlich auch eine gewisse, ich soll mal sagen, Weichheit der Gesellschaft mittlerweile. Sorry, dass ich das so direkt ausspreche, Aber ja, früher wurde rausgegangen, es wurde draußen bei Wind und Wetter gespielt. Wir sind bei Wind und Wetter zur Schule gegangen. Da gab es nicht, dass die Eltern einen bei Regen irgendwo hingefahren haben. Da wurde halt ein Regenschirm genommen, beziehungsweise eine Regenjacke angezogen. Man ist trotzdem seine 2 Kilometer zum Bahnhof gelaufen, um weiter zur Schule zu fahren. Und da ist eine gewisse, ich sag schon einfach, Verweichlichung da. Das fängt schon an beim Absage der Bundesjugendspiele. Ja, auf keinen Fall Diskriminierung der kleinen Dicken. Sondern alle gleich, Einheitlichkeit, fast schon Sozialismus im Sport sozusagen, wir sind alle gleich. Nein, wir sind nicht alle gleich. Wir haben Leute, die einfach besser drauf sind. Wir haben auch in Mathematik Leute, die einfach intelligenter sind und besser mit Zahlen umgehen können. Wir haben Literatur Leute, die besser schreiben können. Wir haben in der Kunst Leute, die besser malen können. Und wir haben Sport Leute, die einfach aktiver sind und das auch honoriert bekommen möchten. Und ja, ich sag mal, ganz einfach ein gesellschaftliches Problem. Schauen wir in andere Länder, zum Beispiel Skandinavien. Momentan sind ja die Norweger im großen Thema. Warum sind die Norweger so erfolgreich? Ja, ganz einfach. Da ist Outdoor, Laufen zur Schule, draußen Skilanglauf, draußen sein, das gehört zum Alltag dazu. Finnland, ein guter Kumpel, Benny Lindberg, der hat mir ein Bild gezeigt von einer finnischen Schule im Winter. Hey, da stehen 3-4 Autos, alles tief verschneit und 400 Fahrräder. Da kommen die Kinder bei minus 10 Grad, Schneetreiben, kommen die mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. In Deutschland undenkbar, undenkbar. Und das ist die Verweichlichung der Gesellschaft. Und da ist natürlich die Absage von Wettkämpfen die logische Konsequenz. Beziehungsweise auch das Jammern über die Hitze, sage ich mal. Aber schlussendlich, es ist, wie man hier so schön sagt. Und ich möchte euch lieber dann ein paar produktive Tipps an die Hand geben, wie ihr trotzdem mit der ganzen Geschichte am besten umgehen könnt. Denn die große Gefahr, was ist denn eigentlich jetzt die Gefahr bei der Hitze, die man fürchtet? Das sind eigentlich 3 Gefahren. Einmal die Überhitzung, / Hitzschlag. Was ist das? Der Körper kann mit seinen eigenen Maßnahmen die Temperatur nicht mehr runterkühlen und die Temperatur sollte, wenn es geht, unter 38,5 Grad Körperkerntemperatur bleiben. Wenn zu wenig gekühlt wird, wenn zu schlecht geschwitzt wird, wenn die Klamotten nicht stimmen, die Sonneneinstrahlung zu hoch ist oder auch die Lufttemperatur zu schwül ist, dass der Schweiß nicht mehr verdunstet, kann eben die Körpertemperatur ansteigen. Und das ist natürlich der ganz, ganz große Unterschied auch zum Wettkampf, also Training, Wettkampf. Ich sag mal, Training in der Hitze ist relativ schwierig, weil ihr logistische Probleme habt. Ja? Also wenn ihr jetzt ich habe das selbst am Leichenkörper erlebt, bin hier bei 35 Grad eine 140er-Tour gefahren und eine Metzgerei hatte aufgrund fehlenden Nachfolgers geschlossen. Da hatte ich immer meine Getränke aufgefüllt. Es gab keine Tankstelle, es gab keine Gaststätte und ich bin da wirklich dann 60, 70 Kilometer ohne Getränke gefahren. Und das war Horror gewesen, geschweige denn mit Kühlung. Beim Rennen habt ihr alle 10 Kilometer auf dem Rad eine Kühlstelle. Ihr könnt euch Wasser überschütten, ihr könnt euch Eis reinpacken, ihr könnt Getränke nachkippen, sodass da eine Überhitzung selbst bei heißesten Temperaturen eigentlich nicht möglich ist. Weitere Maßnahmen komme ich gleich nochmal drauf. Die zweite Gefahr ist die Austrocknung, die Dehydratation und die... Nicht Dehydrierung übrigens, Dehydrierung ist Abspaltung von einem Wasserstoffion. Und es wird ja eine Hydrat, ihr habt ja zu wenig Wasser, deswegen heißt es Dehydratation. Klein nebenbei, aber schaut mal, wie oft Dehydrierung gesagt wird. Also eine Entwässerung, da müsst ihr einfach schauen im Vorfeld schon, wie viel schwitzt ihr denn pro Stunde? Und das ist natürlich komplett unterschiedlich von der Hitze und auch von der Luftfeuchtigkeit draußen. Ganz hinterrücks wird's, wenn ihr eine trockene Luft habt, so wie es bei uns die letzten Zeit gewesen ist. Das heißt, ihr seid relativ trocken, merkt gar nicht, dass ihr schwitzt, aber merkt irgendwie, dass die Leistung nach unten geht. Und da ist es schon empfehlenswert zu sagen, okay, ich fahre jetzt einfach mal 2 Stunden Rennrad in der Wettkampfintensität und messe mich davor und danach und addiere dazu die Getränke, die ich genommen habe. Und schwierig wird es, wenn ihr zwischendrin mal pinkeln müsst, aber da könnt ihr ungefähr abschätzen, dass ihr ungefähr 300 Milliliter ungefähr auspieselt. Das könnt ihr auch dazu rechnen. So könnt ihr euren ungefähren Flüssigkeitsbedarf ermitteln, den ihr dann pro Stunde habt. Und ich empfehle euch auch, dieses als Ziel zu nehmen, weil die Praxis zeigt, dass doch deutlich oder meistens doch ein bisschen weniger getrunken wird. Die dritte Gefahr, und die ist gar nicht zu unterschätzen, ist die Hyponatremie, also die Aufnahme von zu wenig Salz, von zu wenig Natrium. Und da macht es Sinn, einmal im Leben einen Schweißtest zu machen. Die Natriumausscheidung ist ja genetisch fixiert. Bei mir ist sie 1,1 Gramm pro Liter. Das heißt, ich versuche dann zumindest auf 1 Gramm pro Liter Getränk zu kommen. Wenn ihr das nicht tut, kann das im schlimmsten Fall erstmal zu Kopfschmerzen, Schwindel, Koma bis hin zum Tod auch führen. Also da wirklich ganz, ganz wichtig drauf achten. Wir hatten ja 2019 bei dem heißen Ironman einen Australier, der nachweislich 12 Liter salzfrei getrunken hat und dann eine Hyponatremie komatös verstorben ist. Und das ist natürlich schon eine Gefahr. Und das Problem ist tatsächlich, komme ich wieder auf die Verweichlichung oder auf die Änderung der Gesellschaft zu sprechen, wir haben natürlich im Wettkampfbereich nicht nur Athleten, die erfahren sind und wissen, was sie tun. Deshalb wird es auch in Hawaii nie zu einer Absage vom Wettkampf aufgrund von Hitze kommen, weil natürlich auf Hawaii die Elite der Altersklassenathleten startet und die alle wissen, was zu tun ist. Und da wird keiner wegen der Hyponatremie aus dem Rennen genommen werden müssen. Es sei denn, die letzten 2-3 Verpflegungsstellen werden bewusst ausgelassen, um dann nochmal Gas zu geben. Was letztes Jahr mit Lucy Charles Barkley und Co. passiert ist, ist im Nachhinein schlecht zu sagen. Ich denke, die haben einfach ein bisschen überpaced und haben doch mehr versucht zu geben, als in dieser Hitze möglich war, um einfach da einen Vorsprung nach dem Radfahren zu haben. Wie könnt ihr euch darauf vorbereiten, auf die ganze Geschichte? Also ihr seht, das sind drei Gefahren. Also wenn ihr auf Überhitzung aufpasst, dass ihr nicht überhitzt, dass ihr genug trinkt und genug Natrium zuführt, kann eigentlich nichts passieren. Ja? Stichwort Überhitzung, natürlich achtet auf die gescheiten Klamotten. Auch da kommen wir gleich nochmal drauf. Ein Hitzetraining oder ein Wettkampf bei Hitze geht eigentlich schon ein bisschen im Vorfeld los. Nämlich zu überlegen, wird der Wettkampf überhaupt bei Hitze stattfinden? Ja, also ich weiß, Hawaii dieses Jahr wird definitiv bei Hitze stattfinden. Und ich gehe davon aus, dass Nizza auch heiß sein wird. Das heißt, momentan ist das Thema Hitzevorbereitung bei mir groß im Plan. Stichwort Hitzetraining. Hitzetraining gibt es zwei Arten, sage ich mal. Es gibt einmal wirklich das die Adaptation auf Hitze und da zu trainieren, als auch das Hitzetraining, was ich in was vor 3-4 Ausgaben mal erwähnt habe, wo man bewusst im Hitzeanzug vielleicht der Rolle fährt, um dann die Kerntemperatur auf 38,5 Grad einfach mal zu erhöhen. Vorteil vom Hitzetraining ist immer, wir haben dadurch, dass wir mehr schwitzen, eine Gegensteuerung des Körpers, das heißt erhöhtes Plasmavolumen, dadurch eine relative Anämie, also die wird ja meistens in Prozenten, in Konzentration gemessen. Der Körper merkt das, spuckt Erythropoietin aus, das heißt die roten Blutkörperchen werden vermehrt. Das heißt Training unter warmen Konditionen ist praktisch wie Höhentraining und eigentlich auch eine Chance für euch, das zu tun. Ich kenne ein paar Leute hier aus der Umgebung, ich sage jetzt mal keine Namen, die ganz bewusst jeden Morgen ganz früh rausgehen, um ausschließlich in der Kälte zu trainieren. Kann man machen, ist auch okay, ist dann für diese Trainingseinheit sicherlich easy, ist so der einfache Weg, aber es geht auch mal eine Dreiviertelstunde, Stunde draußen zu laufen, um ganz bewusst diese Hitze mitzunehmen. Klar ist das hart, klar tut das mehr weh, weil es halt nochmal ein Stress obendrauf ist, aber es bringt euch auf jeden Fall ausdauermäßig ein bisschen was. Und ja, da habe ich speziell einen Kollegen im Kopf, der ja ganz bewusst an diesem heißen Rennwochenende 3 Tage Pause gemacht hat und gesagt hat, diese Hitze ist nichts für mich. Ich hätte es anders gesehen, es wäre eine Chance gewesen, da zu starten und auch an dem besagten Halbmarathon zu starten, der hier stattgefunden hat. Denn das wäre ein Training gewesen unter Wettkampfbedingungen mit der Möglichkeit, sich von außen zu kühlen. Stattdessen Pausentag zu machen, fand ich persönlich am Abstand die schlechteste Alternative. Ja, wie gesagt, Hitzetraining einmal mit Hitzeanzug oder eben einfach draußen. Dann, wie gesagt, Stichwort Schweißtest. Ihr müsst einfach mal schauen, wie viel schwitzt ihr. Ich hatte es gerade eben schon erwähnt, wie hoch ist eure Natriumkonzentration. Und dann ganz, ganz wichtig in der Vorbereitung, der Jürgen, der Kumpel und Coach von mir, hat gesagt, er erinnert an Mark Allen und Dave Scott, die haben die letzten 2 Tage vom Ironman draußen praktisch gar nichts mehr gemacht, die waren draußen praktisch gar nicht zu sehen. Also schützt euch die letzten 2 Tage vor Hitze, passt auf, dass ihr eure Eincheck-Geschichten möglichst schnell absolviert. Denkt auch dran, dass ihr zum Einchecken genug zu trinken, Hitzekäppi etc. mitnehmt, um euch da nicht unnötig der Hitze auszusetzen, und überdenkt einfach die Logistik. Denn wenn ihr euch da wirklich einen drauf brummt an dem Tag, dann schleppt ihr das bis zum nächsten Tag mit. Schaut auch, dass ihr im Vorfeld ausreichend trinkt. Ihr könnt immer den Urin schauen als Marker. Der sollte immer im hellen Bereich sein. Sobald er ins Gelbe geht, habt ihr auf jeden Fall viel, viel zu wenig getrunken. Das kann man relativ gut sehen. Und deswegen ist die absolute Trinkmenge anzugeben da relativ, wirklich sehr, sehr relativ. Am Renntag selbst schaut, dass ihr wirklich auch cool ins Rennen geht, im wahrsten Sinne des Wortes, Stichwort Pre-Cooling. Da gibt es wirklich Studien. Da hat man Athleten der Nationalmannschaft in Cool-Packs gepackt, bevor sie dann ins Rennen gegangen sind. Und die haben, na klar, hebt das irgendwann auf, aber die haben deutlich bessere Leistungen gezeigt als die Athleten, die sich dann der Umgebungsluft ausgesetzt haben. Aber das gilt, wie gesagt, dann bei extrem starken Temperaturen, bei extrem hohen Temperaturen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge an Gadgets, sage ich mal. Es gibt mittlerweile Stirnbänder, die kühlen. Ich habe so eins, das ist hat kleine Graphen-Pads auf der Stirn, die vergrößern die Oberfläche und damit die Verdunstungskälte. Die müssen halt immer nass gehalten werden. Das Ding funktioniert wirklich. Man hat immer wirklich einen kühlen Kopf. Es gibt Mützen, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, die sehen so ein bisschen albern aus, wie so eine Fischermütze, aber haben den Vorteil, dass man dort kleine Eispacks reinpacken kann, um die Birne zu kühlen. Es gibt mittlerweile Anzüge, schaut, dass ihr wirklich Anzüge habt, die luftdurchlässig sind, die möglichst dünn sind, die möglichst helle Farben haben, die vielleicht auch ein paar Taschen haben, wo ihr ein paar Eispacks reinlegen könnt. Und apropos Eispacks, kleiner Tipp, es gibt diese verschließbaren Zip-Bags. Da macht es Sinn, 1 oder 2 Zip-Bags mitzunehmen. Da könnt ihr an der Verpflegungsstelle Eis reinpacken und euch diese Zip-Bags einfach ins Kreuz reinschieben oder auf die Brust legen. Und so habe ich es gemacht, als ich hier da bei fast 40 Grad Rad gefahren bin und habe dann mich dann extern mit diesen Eisbeuteln gekühlt. Passt auf, dass ihr euch nicht eine Unterkühlung, also eine Erfrierung holt, weil direkt auf der nackten Haut ist halt auch blöd. Deswegen sind so Anzüge mit Taschen einfach richtig gut. Aber so ein Coolpack hinten in der Tasche drin zu haben, eine Eismütze zu haben, ein kühlendes Stirnband zu haben, ist auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt mittlerweile Hightech-Anzüge, die Graphen versponnen haben. Das heißt, die nehmen die Kälte aus diesen Coolpacks auf und leiten sie über den Körper weiter. Das heißt, auch diese Anzüge kühlen. Da habe ich persönlich noch keine Erfahrung damit gemacht, aber von der Idee her klingt es eigentlich ganz spannend. Und zu guter Letzt, denkt einfach an die Verpflegung. Ihr wisst ja schon, was ihr dann, habt ihr im Vorfeld ausgetestet, was ihr verbraucht. Macht euch eure Ernährungsstrategie. Schaut, dass ihr lieber einen Flaschenhalter mehr nehmt. Vielleicht einen Flaschenhalter, der nur Wasser trägt. Schaut euch im Vorfeld an, ganz wichtig, was wird auf der Radstrecke gereicht? Sind das richtige Radflaschen oder sind es so kleine Plastikflaschen, die keinen Halt haben im Flaschenhalter? Und da sorgt vor, wenn es diese kleinen Flaschen sind, dass ihr die entsprechenden Flaschenhalter habt, dass die dann doch getragen werden und dann nicht irgendwie rausplumpsen. Und oder ihr füllt dieses Wasser halt auf in bestimmte Tanksysteme, damit ihr möglichst schnell eure Verpflegung auffrischen könnt. Die Versorgung mit Energie dürft ihr auch nicht vernachlässigen, aber ihr könnt von der Kohlenhydratmenge dann sicherlich mal 20 Gramm pro Stunde runtergehen, damit es dann auch doch magenverträglicher wird. Ja, zur Nachbereitung sage ich mal nichts. Ich gehe davon aus, dass ihr dann schon toll ins Ziel gekommen seid und dann entsprechend darf auch mal ein alkoholfreies Bierchen da sein. Ich kenne sogar Rennen, wo alkoholhaltiges Bier im Ziel gereicht wird. Aber dann nutzt einfach die nächsten 1-2 Tage euren Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann habt ihr vielleicht nicht Bestleistung an so einem Hitzetag gebracht, aber ihr habt das Rennen gut durchstanden. Und jetzt kommt's, es durchstehen nicht alle gut. Das heißt, wenn ihr es gut durchsteht, vielleicht auch keine Bestleistung bringt, seid ihr immer noch besser als vielleicht ein Großteil der Athleten, die sich auf das Rennen eben nicht so vorbereitet haben. Ich habe hier einem Kollegen mitgegeben und gesagt, du, denk dran, wenn du leidest, leiden die anderen auch. Das müsst ihr euch immer vorstellen. Also ihr seid nicht die Einzigen, die der Hitze ausgesetzt seid, sondern das gesamte Team, das ganze Feld ist der Hitze ausgesetzt. Und ihr könnt, wie heißt so schön, Ironman ist eine Fehlervermeidungssportart. Versucht, möglichst wenig Fehler zu machen. Die kleinen Tipps, die ich euch gegeben habe, sind jetzt keine riesen Geheimtipps, aber vielleicht mal so gebündelt, das zu hören. Überdenkt alles nochmal. Und wie gesagt, meine Empfehlung ist, beschäftigt euch bereits im Vorfeld mit den Bedingungen, die ihr eintreffen werdet, und dann plant alles im Vorfeld und dann kann euch sowas nicht mehr schocken. Ah ja, noch eine ganz kleine Geschichte. Ich bin fest überzeugt, wir gehen ja sogar während der Sommerzeit einmal wöchentlich in die Sauna. Ich bin der festen Überzeugung, dass regelmäßige Saunagänge euch auch auf die Hitze vorbereiten. Also ich mag die Hitze im Wettkampf gar nicht, aber als jetzt so heiß war, ich glaube, war der Einzige, der nicht gestöhnt hat hier. Und ich kam eigentlich da mit dieser Temperatur relativ gut zurecht, muss ich sagen. Ja, also da schaut mal, das macht eigentlich mal auch Sinn, euch da in der Richtung vorzubereiten. Gehört auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, zum passiven Hitzetraining einfach dazu. Ich habe jetzt gemerkt, unsere Sauna wurde jetzt 3 Wochen renoviert. Wir haben 3 Wochen Saunapause gemacht. Das fiel mir gleich diesmal, diese Woche extrem deutlich schwerer, den Aufguss bis zum Schluss durchzustehen, als wenn ich da wirklich dann auch da so in Anführungsstrichen im Saunatraining drin bin. Also ich bin ja fest überzeugt davon, dass Saunagänge nicht nur gut fürs Immunsystem etc. sind, sondern eben auch euch beim Sport unter heißen Bedingungen deutlich helfen wird. Zumal ja doch auch einige Rennen Hawaii jetzt im Oktober stattfinden, da wird es hier schon ein bisschen kühler. Übrigens macht es da auch Sinn, wenn ihr die Zeit, das Geld habt, die Muße habt, dann vorher nochmal in ein Trainingslager zu gehen, wo ihr irgendwelche Konditionen vorfindet oder eben dann wirklich das Hitzetraining hier so zu machen, passiv mit Hitzeanzug und das Training hier durchziehen, so werde ich es machen. Ich werde das Training komplett hier durchziehen und werde meine Hitzeadaptation auf der Rolle machen und in der Sauna und dann entsprechend früh anreisen und hoffen, dass das Rennen dann Hawaii dementsprechend gut wird. Ja, das war schon wieder. Ich dachte, es wird heute ein Quickie-Podcast, aber durch die Gesundheitspolitik ist es noch ein bisschen länger geworden. Wir haben jetzt tatsächlich schon fast wieder 50 Minuten. Ich danke euch übrigens für das Feedback für die letzte Ausgabe. Ich fand, das war einer der besten Podcasts überhaupt. Danke nochmal hier an den lieben Podcast-Co-Partner zum Thema Enhanced Games. Und wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, auch da wäre nochmal die Möglichkeit, das Thema zu vertiefen. Ansonsten denke ich, wir sprechen uns in rund 3-4 Wochen wieder. Da stehe ich dann kurz vor Nizza, werde dann Frankfurt schon ein Bein haben und werde dann, so wie es aussieht, wohl das Thema der Mann in Wechseljahren einfach bringen. Ja, eben hat gerade das Telefon hier nebenbei geklingelt. Und das merkt ihr sehr, seht ihr dran, das ist wie gesagt ein Live-Podcast. Hat mich gerade ein bisschen außer Kontrolle gebracht. Also, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Habt Spaß an eurem Leben. Genießt trotzdem die wundertolle Zeit. Momentan sind die Sonnenblumen gerade am rauskommen. Wir haben hier riesige Sonnenblumenfelder. Meine Lieblingsblume übrigens. Und einfach tolle Zeit. Und darauf freuen wir uns eigentlich das ganze Jahr, dass wir draußen sitzen können, abends draußen grillen können und, und. Das ist ja gerade das Schöne insgesamt. Bleibt stabil, wollte ich gerade sagen. Macht's gut. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, unten drunter habt ihr die E-Mail-Adresse von mir, könnt ihr mich gerne anschreiben. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich keine medizinischen Fragen beantworten kann. Aber Fragen, Anregungen immer gerne. Auch Kritiken gerne. Und dann sehen wir uns und sprechen uns in 3-4 Wochen wieder. Okay? Also in diesem Sinne verbleibe ich als euer Christoph. Bis dann. Tschüss.